lost down this road. Are there any real Sundays to find? Unbound on the horizon, the pale mill of the miser kings, as you saw what I'm seeing.
Are there any real Sundays to find? Die Stimme von Billy Corgan eröffnet diese Episode des Travelholics Podcast mit dem Song Zeitgeist. Der war titelgebend für das 7. Album der Smashing Pumpkins, das erste nach der Wiedervereinigung. Lustigerweise nur auf der Purple Edition erhältlich, also ein extrem limited piece of music. Damals waren es Billy Corgan und Jimmy Chamberlain, die diesen Song gespielt und geschrieben und produziert haben. Zeitgeist ist titelgebend für diese Episode, ein Warm-up für die VR Innovationstage 2025, die am 24. und 25. Juni in Berlin stattfinden. Ich spreche mit der Zeitgeistforscherin Christine Fratz über das Thema, wie wir Dinge wahrnehmen, warum wir immer so viel lamentieren, dass früher alles besser war und welche Lehren die Touristik ziehen kann und sollte. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
I'm lost down this road. Are there any real Sundays to find?
Wir sind mittendrin in den Warm-up-Sessions für die VIR Innovationstage 2025 in Berlin. Und ich habe das große Vergnügen, hier im Podcast-Studio vom Podcast der Touristik Christine Fratz zu begrüßen. Sie wird die Innovationstage mit einer Keynote eröffnen. Christine ist die Zeitgeistforscherin in Deutschland, Kulturwissenschaftlerin, Speakerin, viele andere Sachen, hat auch schon Bücher geschrieben, Artikel veröffentlicht. Wir wollen aber heute einfach mal eine halbe Stunde über ein paar Themen sprechen, sozusagen als Teaser. Herzlich willkommen, Christine.
Hallo, freut mich sehr, dass ich hier bin. Sehr schön, danke für die Einladung.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir zusammen sprechen. Wir haben vor 2 Jahren auf den Tourism Talk Veranstaltung in München miteinander gesprochen, allerdings nur in Shortcast. Heute haben wir eine gute halbe Stunde, haben wir gesagt, und reden einfach mal darüber, was dich so beschäftigt bei der Zeitgeistforschung und was wir als Touristik oder einfach auch als Menschen, als Gesellschaft davon lernen können. Wir leben ja, das wird oft korportiert, in einer Phase multipler Krisen. Und die werden dann aber sehr gerne auch bemüht als multiple Chancen. Und sehr gerne wird dann auch der Begriff Zeitgeist verwendet. Fast ein bisschen inflationär, wie mir scheint. Wie würdest du denn eigentlich so aktuellen Zeitgeist definieren oder wo würdest du das konkret festmachen?
Also dieses Bild, was dann bemüht wird mit den Krisen, ist, und dass wir jetzt in einer Zeit von ganz vielen Krisen leben, das ist natürlich, stimmt so nicht, weil Kultur und Menschen, die zusammenleben wollen und auch politisch miteinander interagieren und ökonomisch miteinander agieren, gab es immer Krisen. Also Krise gehört zum Leben dazu. Ob tatsächlich gehört für die Generation vor uns auch der Krieg zum Leben dazu. Und das war ja etwas, was wir gehofft haben, überwunden zu haben. Und ich glaube, deshalb kommen uns die Kriege, die jetzt laufen, nochmal anders vor, weil wir dachten, das wäre es eigentlich bei uns gewesen. Und wir auch eine andere Perspektive auch zum Krieg haben. Man muss sich vorstellen, dass früher war tatsächlich Krieg der Sport der Könige. Dieser Spruch ist leider nicht von mir, der ist von dem wunderbaren Historiker Theodore Seldin aus England. Und da gehörte das einfach zur Identitätsbildung und auch zum Nachlass von einer Führungspersönlichkeit, dass sie Kriege geführt und gewonnen hat. Sonst hat sie irgendwie das Potenzial der Position und der Lebenszeit nicht ausgenutzt. Und da hatten wir, der Krieg gehörte zur Machtstruktur dazu. Und das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg versucht abzuschaffen. Und darum sind wir jetzt auch wirklich, wo wir denken, so wie jetzt, das bringt doch alles nichts, was soll das? Das Töten, das Morden. Wir sind da perspektivisch, haben wir uns verändert und haben ein anderes Bewusstsein. Aber da gewesen ist es immer.
Das relativiert das Thema natürlich nicht. Aber wir sehen so ein bisschen, betrachten wir manchmal die Signale der Zeit falsch? Also ist es vielleicht so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier so ein Bild, das ist eigentlich unsere Vorstellung, wie wir es haben wollen. Du hast seinerzeit in München den Wunsch des gelingenden Lebens genannt, mit dem wir alle so umgehen. Ist das so, dass wir eigentlich Signale die wir in der Zeit spüren oder in der Gesellschaft spüren, einfach immer darauf projizieren und sagen, okay, das muss doch jetzt aber eigentlich so sein?
Also falsch ist natürlich ein großes Wort, ne? Wie man etwas falsch deuten kann. Aber natürlich deuten wir Phänomene aus der Perspektive heraus, wie wir denken, wie es am besten wäre. Und jetzt ist es so, dass natürlich die Welt und das eigene Leben kein Wunschkonzert sind, auch nie gewesen sind. Und deshalb, ich habe ja, also fangen wir mal ein bisschen größer an. Ich komme ja ursprünglich, also ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, ich bin Ethnologin und empirische Kulturwissenschaftlerin. Und ich habe lange in der Trendforschung gearbeitet. Das heißt, ich habe auch die in den Megatrends gearbeitet und Leuten gesagt, was da für Trendberichte kommen und so weiter. Und irgendwann merkte man einfach, dass die Trends irgendwie nicht mehr greifen, sondern es geht nicht mehr darum, dass man den Leuten sagt, was kommt, sondern ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir das Bewusstsein haben und auch die Information haben und auch die Nachrichtenlage haben, dass wir verstehen können, was das für Kultur bedeutet, an welchem Punkt wir stehen und wie wir es von dort aus vielleicht besser weiterentwickeln können. Also ich glaube, die Zeit zu sagen, so müsste es sein und verdammt, es ist nicht so und darum ist alles doof, die ist eigentlich vorbei von unserem Bewusstseinsgrad, den wir eigentlich entwickelt haben. Weil das bringt ja nichts. Also ich habe noch nie weder Gegenwart noch historisch erlebt, dass die Vorstellung von der idealen Gesellschaft A, erstmal stattfindet und wenn sie stattfindet, dass das alle super finden dann für immer. Das ist eigentlich völlig utopisch. Das wird nie der Fall sein. Und auch wenn jetzt fundamentale Christen übernehmen und wir dann auf einmal alle wieder verheiratet sind und alle treu sind und die Frauen wieder zu Hause bleiben und es jeden Nachmittag gutes Essen auf dem Tisch gibt, selbstgekocht, Bio, dann wird das auch nicht ein Leben lang reichen, dass das so ist. Irgendeiner wird wieder ausscheren und sagen, ach Mensch, ich will aber doch einen Lieferdienst oder ich will irgendwie doch dieses und jenes. Von diesem Gedanken müssen wir uns verabschieden, diese Idealisierung, dass es eine richtige Gesellschaft für immer für alle gibt. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, und das werde ich auch in meinem Vortrag sozusagen zeigen, dass wir wirklich ein tieferes Verständnis dafür haben können. Wie funktioniert eigentlich Kultur? Wozu ist sie eigentlich da? Weil Kultur ist mitnichten dazu da, zu bewahren. Das ist Tradition. Und Tradition und Kultur sind nicht das Gleiche. Kultur hat die Aufgabe, sich anzupassen, damit wir weiter überleben können. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und wie sie sich anpasst, dafür gibt es eigentlich was Zeitloses. Da gibt es zeitlose Sollbruchstellen, an denen Kultur scheitert. Kultur scheitert zum Beispiel immer an der Arbeitsteilung. Kannst du die Uhr nachstellen. Also Kulturen werden nach Arbeitsteilung strukturiert und da schleichen sich immer Ungerechtigkeiten rein. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Und daran krachen sie. Und das werden sie auch mit KI und das haben sie auch schon zu Zeiten von Fürsten und Bauern und das tun sie im Moment zwischen Männern und Frauen. Also wo du Arbeitsteilung hast, hast du Ungerechtigkeit und da kracht es. Und solche Sachen, wenn man sich einmal bewusst darüber wird, welche Aufgabe hat Kultur? Wie funktioniert sie? Was sind ihre Sollbruchstellen? Und an welchen Punkten muss man immer wieder aufpassen, dass man sie gut weiterentwickelt? Hat man die Sache eigentlich relativ gut im Griff?
Zumindest in der Betrachtung auf jeden Fall.
Zumindest in der Betrachtung. Und du kommst aus dieser Nummer raus, dass du ständig verurteilst. Weil wenn du, es ist komplex, du kriegst die Leute nicht mehr eingenordet in irgendein Modell für alle, für immer. Und deshalb ist es wichtig, dass du einfach mehr verstehst als verurteilst. So kommst du weiter.
Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil das ist ja eine Geschichte, die halt auch immer wieder beklagt wird, also sowohl in unserer Branche als auch in der Gesellschaft. Wir neigen ja dazu, ständig Bedrohungsszenarien zu inszenieren. Also wir haben das neulich mal in einem Podcast mit Michi Buller besprochen. In Deutschland droht immer irgendwas. Ja. Ne? Ständig droht was. Also es droht entweder eine Klimakrise oder es droht Gasmangel oder es droht ein heißer Sommer oder dann droht KI. Also irgendwas droht immer. Brauchen wir diese Bedrohungsszenarien, um das so ein bisschen abzufedern, dass dieser Wunsch nach dem Gelingenden, der ja scheinbar nur bei Disney funktioniert, dann irgendwie doch nicht erfüllt bleibt? Ist das so ein Konstrukt, was wir uns schaffen?
Naja, Disney schafft ja seine Geschichten auch zeitgeistbereinigt weiterzuentwickeln.
Ja, ne? Glücklicherweise.
Wenn man sich jetzt den neuen Schneewittchen-Film anguckt, da ist schon viel passiert. Dieses, der Untergang naht, ne? Das ist dieses Thema. Aber letztendlich, was wird denn bedroht? Also es wird eigentlich bedroht, die Welt, wie wir sie kennen. Und dann muss man letztendlich neue Lösungen schaffen. Darum geht's. Und was mich an dieser Denkfigur des ständigen Untergangs auch ärgert, ist, was ärgert ist auch so ein großes Wort, wo ich so denke, Mensch, ist immer, dass man beschreibt, was nicht mehr ist, wie es war. Ne? Und das ist schlecht. Es ist nicht mehr ist, wie es war, und das ist schlecht. Was dabei völlig übersehen wird, dass es vielleicht so, wie es war, auch Kollateralschäden nach sich gezogen hat, die mittlerweile evident sind. Und das, was werden will, neues kulturelles Repertoire mit sich bringt, was letztendlich allen zugute kommt. Das wird immer ausgeblendet. Also es ist immer dieses, wie war's? Also zum Beispiel, was mich auch ärgert, sind dann so auch solche Buchtitel wie Generation unfähig, ne? Weil sie jetzt die ganze Zeit am Handy hängen und nicht mehr draußen spielen, sind sie jetzt unfähig. Das ist mir einfach, das ist ehrlich gesagt unterkomplex für so eine komplexe Figur wie Gesellschaft und wie die interagiert. Und wir müssen dann einfach gucken, gibt es neues Repertoire? Und was war an den alten Sachen, welche Kollateralschäden das war?
Dann schauen wir doch mal in das Alte. Ich meine, Wandel gab es ja immer.
Ja, immer.
Na, also Wandel gab es ja schon immer.
Aber ist die Frage, in welcher Geschwindigkeit? Ne?
Also genau, da will ich hin. Das geht ja um die Geschwindigkeit. Ja. Sind wir vielleicht einfach nicht mehr anpassungsfähig, was die Geschwindigkeit angeht?
Wir haben einfach ein anderes politisches Modell. Also Demokratien, wie wir sie Gott sei Dank im Moment noch leben dürfen, und individualistische Lebensentwürfe, die da heißen, ich kann selbst bestimmen, wie ich mein Leben haben möchte, bringt natürlich eine andere Geschwindigkeit auf die Straße. Und deshalb kommt uns das so schnell vor. Das Gegenteil von Geschwindigkeit ist nicht weniger Individualismus und weniger Demokratie, sondern das ist tatsächlich, dass wenn der Zeitgeist langsamer geht oder wenn die Dynamik langsamer geht, dann liegt das meist daran, dass man in autokratischen Gesellschaften lebt. Das heißt, dass die Machtstruktur sich sehr gut eingerichtet hat und wenig Interesse daran hat, dass das Fundament in Bewegung gerät. Und dann ist es langsamer. Und die Frage ist, ob man das möchte. Und dann, wenn jemand sagt, ich möchte aber so und so leben oder das und das glauben und jenes machen. Und wenn dann die Gesellschaft so aufgestellt ist, dass du dafür bestraft wirst, vielleicht sogar dein Leben lassen musst oder deine Familie dadurch bedroht wird, ja, dann wird die Geschwindigkeit natürlich gedrosselt. Also man muss sich immer überlegen, was ist die Alternative zu der Geschwindigkeit? Wenn Menschen sozusagen aus dem Gehege rausgelassen werden, dann sind sie kreativ und ideenreich und dann nimmt das Ganze Fahrt auf. Das ist eine Begleiterscheinung von Demokratien, die es eben aushalten, dass es eben nicht nur richtig und falsch gibt, sondern ein Riesenfeld dazwischen und darin sich die Leute ausprobieren und austoben. Das ist die Geschwindigkeit.
Das ist dann sozusagen die Blockade des Herrschenden. Also das Gegenteil von Geschwindigkeit ist dann schon eher Stillstand als Langsamkeit, in der man noch ein bisschen länger genießen kann.
Ja, es ist schon fast schon Repression, ja, genau. Ja. Und das ist uns natürlich früher nicht so vorgekommen, aber vielen, also das sage ich auch immer zu Leuten, die dann zum Beispiel sehr traditionell denken und immer Angst haben vor dem Untergang, dann frage ich immer, wann war denn das goldene Zeitalter? Ne, wann war denn das? War das vor 10 Jahren, war das vor 20 Jahren oder reden wir hier vom Ancien Regime? Ja? Ja. Weil jeder, der sagt, ich möchte zurück zu traditionellen Werten, kommt in letztlich von einem Punkt, wo die Tradition schon mal zeitgeistbereinigt wurde. Ja. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel das Ancien Regime nimmt, da war das ja tatsächlich so, da hattest du als normaler Bürger keine Idee, wie dein Leben eigentlich für dich sein kann. Du hast dich für das Jenseits vorbereitet. Ja, also da hat die Kirche und der von der Kirche eingesetzte König, die haben dir gesagt, wie das zu sein hat. Und darauf hattest du dich vorzubereiten, sonst hattest du empfindliche Strafen zu erwarten. Und möchten wir dahin denn wirklich zurück und zu dieser Art von alle machen das Gleiche, Friede, Freude, Eierkuchen, die Struktur bleibt für immer? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute, die das vertreten, das tatsächlich durchdenken.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle dahin wollen, dass alle das Gleiche machen. Es würde es ja dann eher so, dass alle das machen, was einer sagt.
Na, wobei es tatsächlich es ist so, dass es keine unerhebliche Bevölkerungsgruppe gibt, die sich in der Gleichmacherei wohlfühlt. Also die zum Beispiel auch, es gibt ja auch Leute, die es genossen haben während der Pandemie, dass sich jetzt endlich mal alle an die gleichen Regeln halten müssen. Weißt
ja,
du?
Super.
Genau, super. So, jetzt kommt mal ein bisschen Ordnung in die Sache. Ne?
Und da kann man auch gleich noch ein bisschen Polizei spielen und auch mal den anspucken, der die Maske falsch aufhat.
Ja,
ne?
Ganz genau. Und das gibt aber ein Gefühl von Sicherheit. Und die Gruppe ist nicht unerheblich. Und dann gibt es aber eine andere Gruppe, die ist ein bisschen kleiner. Die findet mehr Sicherheit in den Variablen. Die sagen, Gott sei Dank. Ne? Und das ist zum Beispiel auch ein Dauerkonflikt in einem kulturellen Konstrukt. Die beiden miteinander, die beiden Gruppen. Das wird sich auch nicht so viel ändern.
Könnte man eigentlich an der Stelle empfehlen, nochmal Goethes Faust zu lesen. Ne?
Ja, fast.
Da ist eine ganze Menge drin an der Stelle. Lass uns mal ein bisschen zu der Branche kommen, vor der du ja dann sprechen wirst. Reisen und Zeitgeist ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also Reisen oder Tourismus ist ja auch so ein bisschen Spiegel von gesellschaftlichen Entwicklungen. Also total. Wo kann ich hin? Was kann ich machen? Wie weit verrücke ich die Grenzen nach außen oder in die Ferne? Oder es verstärkt dann natürlich auch ein bisschen. Gibt es eine Korrelation zwischen Zeitgeist und Reiseverhalten?
Ja, extrem. Extrem. Also eine von meinen Zeitgeist-Maximen ist, Zeitgeist ist die Erlaubnis, sich von den herrschenden Bedingungen zu erholen. Und ich meine, wenn jetzt Urlaub und Freizeit nicht der Spiegel davon ist, von welchen herrschenden Bedingungen wir uns erholen wollen, dann weiß ich auch nicht. Also zum Beispiel guckst du dir, also es gibt ja so bestimmte Lebenskategorien, von denen du dich regelmäßig erholen musst. Das eine ist erstmal die Arbeit. Dann die Familie, ne? Die ist ja auch nicht. Dann möchtest du in der Reise vielleicht die Liebe fördern oder die Gesundheit oder auch den Status, ja? Und wenn wir mal diese Kategorien runterbrechen, dann sind die natürlich diesem Wandel unterworfen von dem gelingenden Leben. Ne? Was wollen wir denn gerade von der Liebe? Wie verändert sich die Infrastruktur von Familie? Wo sind die Verfallsdaten für Status? Wie verändert sich das? Dann haben wir, wo sind die neuen Parameter für Gesundheit? Wie individuell und wie kollektiv sind die gerade aufgestellt? Wenn wir uns die Arbeit ankommen, wo ist das leere Feld der Sehnsucht? Was kommt zu kurz? Ne? Und danach kannst du dann eigentlich, es sind auch alles so diese gesellschaftlichen Sollbruchstellen, und dann kannst du dir eigentlich angucken, wie das zukünftige Reiseverhalten ist.
Wenn ich mir das anschaue und ein bisschen in die Vergangenheit schaue, es gab ja mal so einen Freizeitforscher, Opaschowski hieß der.
Ja, auch aus Hamburg.
Hamburger, der hat gesagt, der Grundantrieb des Reisens ist eigentlich die Suche nach dem verlorenen Paradies. Also ist eine Suchbewegung. Ne? Wir reisen, deswegen reisen wir auch immer weiter. Zunahme der Fernreisen und so weiter war ein Thema. Wenn ich mir das anschaue, was du gerade erzählt hast und sagst und so, dann sind wir ja eher dabei. Und das spiegelt sich übrigens auch in der Branche wieder. Wir reden ja heute viel mehr von Erlebnis als von Entdeckung. Das Erlebnis einer Reise ist fast wichtiger als die Suchbewegung, die wir da haben. Also hat sich das verschoben, auch zeitgeistbedingt, dass ich sage, okay, das Erlebnis ist quasi eine Ersatzhandlung für irgendwas oder ergänzt diese oder erfüllt diese Suche, von der du gerade gesprochen hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche gerade so hinter den Unterschied zu kommen zwischen Entdecken und Erlebnis. Ist das nicht ähnlich? Ist Entdecken nicht ein Erlebnis?
Entdecken ist definitiv ein Erlebnis, wenn es positiv wie im Negativen in beiden Sachen. Ich würde jetzt Erlebnis als etwas kurzzeitiger definieren. Das spricht vielleicht auch für diese Geschwindigkeit, in der sich Dinge verändern, vielleicht ein Stück weiter, dass ich immer wieder, immer schneller, weiter, höher, besser, immer mehr. Jetzt sofort alles Maschine, hat man mal das Internet genannt. Das sind so Themen, wo ich sage, okay, das ist vielleicht ein bisschen anders, diese Langsamkeit des Entdeckens.
Ja, aber ich gebe dir recht. Also es gibt wirklich diesen Sog zum Erlebnis, ne? Was man auch zum Beispiel schon mal im Internet oder in irgendeiner Doku entdeckt hat und dann sagt, das möchte ich jetzt aber erleben, ne? Dann ist das, hat genau. Man es eigentlich schon entdeckt und dann sagt man sich, okay, jetzt möchte ich es aber erleben. So, ich glaube, so Beispiele dafür sind immer noch sowas wie Niragara-Fälle oder die Tulpenblüte in Holland oder, ne? Also so besondere lokale Ereignisse, die man eigentlich schon entdeckt hat und dann erlebt er werden möchte. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Dann finde ich, dass auch Reiseziele mittlerweile dann auch so utopische Enklaven sind, wo dann Nachhaltigkeit, biodynamisch, Heu-Desensibilisierung etc. tatsächlich auch stattfindet. Ich finde, die sind dann manchmal wie in so einer Schneekugel, weißt du? Da ist das dann in einem Hotel oder in einem Gebiet komprimiert, dass dann irgendwie so eine Utopie von Krisenbewältigung an diesem Ort tatsächlich mal stattfindet. Und ich finde, das ist auch, sieht man auch sehr oft, dass da ein Reisesog ist. Guck mal, hier funktioniert ja Kreislauf, weißt du so.
Ja. Und wichtig dabei ist dann natürlich auch, dass ich das manifestiere, dass ich das erlebt habe oder dass ich es gerade erlebe. Na, also das ist ja.
Genau.
Das, also sozusagen der Proof of Event oder was auch immer, ja, dass ich sage, okay, ich bin hier wirklich. Ich erlebe das, also zeige ich mir das eigentlich selbst oder zeige ich das immer den anderen oder zeige ich es den anderen, um es mir selbst zu zeigen? Also wie orientiere ich mich da eigentlich, ne?
Naja, also ich glaube, es geht dann am Ende doch um das Gefühl der Ergriffenheit, was du, Anna, also dass du digital nicht herstellen kannst. Das ist dann wirklich eine analoge Exklusivität, das Gefühl der Ergriffenheit in so einem Erlebnis. Du wirst nie dasselbe Gefühl haben, die Niragara-Fälle im Internet dir anzugucken, als davor zu stehen. Ne? Also letztendlich könnte man sagen, es ist eine emotionale Steigerung der Entdeckung. Wäre denn das Erlebnis?
Welche Rolle spielen denn Medien dabei?
Große. Medien produzieren Kultur. Medien produzieren Sehnsucht. Medien machen dich aufmerksam auf das leere Feld der Sehnsucht. Da gibt's herrliche Geschichten, aber da will ich jetzt nicht darauf eingehen. Doch eine Geschichte könnte ich erzählen. Die ist aber nicht ganz jugendfrei. Ist das okay?
Das ist okay, denn der Podcast ist über 18.
Ja. Okay. Also als Netflix angefangen hat, Serien zu machen, wo Menschen mit 50 plus aus ihren Ehen ausbrechen und drogenüberschwemmt auf irgendwelchen Sexpartys teilnehmen, hat tatsächlich in der Suchtberatung der Anteil von Menschen mit 50 plus, die das nacherleben wollten, diese Entdeckung, hat die dann in Probleme geführt und das hat extrem zugenommen, der Punkt. Also insofern, ich denke, dass Medien inspirieren uns, Sachen zu erleben, die wir so vorher noch gar nicht auf der Bucketlist hatten.
Das ist wahrscheinlich mit dem ganzen Storytelling und Markenentwicklung ähnlich, ne? Dass es einen impulsgebende Momente gibt, wo ich einfach sage, okay, das will ich jetzt haben. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Und ganz genau.
Hilft das vielleicht auch ein bisschen, weil wir sprachen ja eingangs über die multiplen Krisen, die immer alle empfinden oder die so gerne, von denen so gerne erzählt wird. Hilft das ein bisschen bei der Orientierung dann?
Naja, also es hilft zumindest, an der Lebensbejahung dran zu bleiben. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit diesen multiplen Krisen, wir haben Teile, also wenn wir jetzt von Europa sprechen, Teile, die von Überschwemmungen und Stürmen und so weit betroffen sind. Aber ich glaube, wir würden uns noch mal ganz anders verhalten, wenn das tatsächlich unsere Tageserfahrung wäre, diese Krise. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir ein Stück Land auf Grönland kaufe, was weit von der Küste entfernt ist.
Das ist ein Typ mit der roten Mütze, der will das haben. Das weiß ich nicht, ob der da noch was kriegt.
Aber ich habe einen dänischen Pass. Meine Mutter war Dänin. Also solange die Dänen standhaft bleiben mit dem Typ mit der roten Mütze, habe ich mir gedacht, so ein Stück Land, was dann, wenn der Meeresspiegel steigt, nicht überschwemmt ist, und da mache ich dann einen Beachclub und das nenne ich das Flamingo Inn, weißt du? Und während dann hier schon dann alle dann im April man die 40-Grad-Marke erreicht hat, dann wird sich das verschieben. Also was ich damit sagen will, ich glaube, die Alltagserfahrung der Krise ist noch nicht in der Form angekommen, dass das da so groß was dran ändert. Die Leute fahren immer noch ans Mittelmeer.
Das wird wahrscheinlich noch eine Weile so bleiben. Aber du hast ja gerade ein Thema angesprochen, das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz vertiefen. Vielleicht vorab eine andere Frage. Du hast gesagt, du hast früher Trendforschung gemacht.
Ja.
Peter Wippermann wird ja hier auch sprechen auf der Veranstaltung vom VER und wird über Trend sprechen.
Echt? Ich war Praktikantin bei Peter Wippermann, da habe ich angefangen.
Ich hatte ihn in einer der ersten Podcast-Folgen mal, weil er mich sehr beeindruckt hat mit seinen Trendthemen. Finde ich also auch sehr spannend. Insofern, du hast ja die Korrelation zwischen Trend und Zeitgeist schon angerissen so ein bisschen. Ne? Wenn wir jetzt zwei wesentliche Themen haben, früher hätte man das vielleicht sogar Megatrends genannt, nämlich technologische Disruption und Das andere habe ich auch im Intro zum Podcast geschrieben, ökologische Dringlichkeit. Und dann sagen, okay, wir haben diese beiden Themen, die so ein bisschen inwiefern beeinflussen oder prägen sie den Zeitgeist und das Denken von heute und das gesellschaftliche Miteinander?
Ja, natürlich enorm. Ne? Weil wir vor allen Dingen auch, wie wir in der Kulturwissenschaft sagen, eine ganz hohe Symbolprominenz in diesen Themen haben. Und wenn in der öffentlichen Wahrnehmung und in der öffentlichen Diskurs ständig auf diese Themen verwiesen werden, dann passiert da eben auch ganz viel. Dann macht man sich Gedanken, dann haben Leute Ideen, wie man das ändern könnte, dann wird man dafür sensibilisiert. Das nennt man dann Symbolprominenz. Aber ich möchte nochmal darauf hinausgehen, wo ich denn mittlerweile den Unterschied bei mir mache zwischen Trendforschung und Zeitgeistforschung. Das überlappt natürlich. Aber ich habe mir in den letzten Jahren überlegt, wie kann ich denn für meine Zuhörer tatsächlich einen Mehrwert schaffen? Und wenn ich mich dahinstelle und sage, die Klimakrise kommt, KI kommt und der Untergang naht, dann habe ich ihnen eigentlich nicht geholfen. Und außerdem gibt es genug Leute, die sich das zum Thema gemacht haben. Was das Besondere aber an der empirischen Kulturwissenschaft ist, ist nämlich tatsächlich der empirische Blick. Es ist dieser besondere Zugang, den man hat, die Funktion und die Struktur von Kultur. Und zwar unabhängig davon, welche Themen gerade dran sind. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, haben meine Zuhörer nicht einen größeren Mehrwert, wenn ich ihnen zeige, wie der empirische Blick funktioniert, dass sie eben, und das ist ja diese Orientierung im Chaos, dass sie dieses Grundverständnis davon haben, wie kultureller Wandel eigentlich funktioniert und dass die Dynamik eigentlich zeitlos ist. Und das ist eben das, was dich ein bisschen entspannen kann. Nicht, dass dadurch alles besser wird, aber du hast die Möglichkeit, dich kurz mal zu verorten oder mal zu verorten, okay, was ist jetzt eigentlich hier los? Welches leere Feld der Sehnsucht glänzt sich da an? Also bei der Arbeit mit empirischer Kulturwissenschaft geht es weniger um Trendberichte, sondern mehr darum, Konfliktkarten zu erstellen. Und diese Konfliktkarten gehen über Trendberichte, finde ich halt nicht über Trendberichte hinaus, aber es ist ein anderer Ansatz, der, finde ich, auch eine Form von Orientierung schafft, wo man sich nicht immer völlig als Spielball in den Themen sieht und dann ist hier ein Hype und hier ist eine Panik, sondern man sagt, okay, Kultur funktioniert so. Was bedeutet das denn jetzt im Augenblick? Und ich merke einfach, dass mit diesem Ansatz ich meine Zuhörer tatsächlich in eine andere Ruhe reinkriege, weil ihnen dann auch bewusst sind, dass die meisten der Phänomene, mit denen man es zu tun hat, am Durchlaufen sind. Ja? Und wie gesagt, davon wird die Welt nicht besser. Aber man kommt aus diesem ständigen Panik, Hype, Untergang, oh mein Gott, noch nie so wie jetzt, was soll werden? Die Werte sind im Keller. Sondern dass du sagst, okay, vielleicht löst sich hier auch gerade, vielleicht geht es nicht nur um eine Weiterentwicklung, vielleicht löst sich hier gerade ein ganzes System ab. Und da kann ich an bestimmten Punkten zugucken, wo es zerfällt und wo sich neues kulturelles Repertoire bildet. Und da ist Hoffnung. Und ich habe so das Gefühl, dass die Leute, die so viel Zugang haben zu Informationen, und ganz ehrlich, wenn jemand wissen will, was die Trends im Tourismusbereich sind, dann macht man heute eine Google-Suche. Weißt du, das geht super schnell. Aber
weil das Verhalten, also sprich das Suchverhalten oder auch Buchungsverhalten und so weiter, eigentlich das am besten manifestiert. Ja, wahrscheinlich.
Ja, und weil auch KI-Systeme das von den Daten super auswerten kann. Aber die kulturelle Kontextualisierung, worauf haben Mann und Frau in der Familie keinen Bock mehr? Was haben sie eigentlich gerade für ein Bewusstsein? Wovon müssen sie sich erholen? Wenn man sich die Arbeitsmarkt anguckt, dann sehen wir ja, dass da ganz, ganz viel Urlaubsfeeling in den letzten Jahren reingeflossen ist mit so wie ich es will und meinen Sinn finden und meine Selbstverwirklichung finden. Das war eigentlich etwas, was man früher außerhalb der Arbeit, nämlich im Urlaub, gemacht hat. Und dann kommt man mit diesen Urlaubserfahrungen zurück und schon hat das Problem des Employer Branding auf den Tisch gekriegt. Ja, wie fühlt sich eigentlich Arbeit an wie Urlaub? Ne? Und da kann man eben auch weiter gucken. Wo gibt's da neue Felder der Sehnsüchte? Zum Beispiel, ich sage immer zum Employer Branding, guckt euch an, wie die sich in der Freizeit verhalten. Das wollen sie bei der Arbeit erleben. Im Moment haben wir diesen Schlaftrend. Ich weiß noch nicht, wie das in der Arbeit sich integrieren lässt. Aber das ist eben das Schöne. Und das Besondere am empirischen Blick ist, dass KI den tatsächlich noch nicht kann. Also KI kann noch nicht kulturell kontextualisieren und hat auch noch nicht die Möglichkeit, diese Deutungsdichte herzustellen. Und vor allen Dingen kann es auch nicht in einer Gesellschaft etwas suchen, was sie noch nicht anbietet.
Das habe ich mir tatsächlich auch mal überlegt, dass die KI eigentlich daran ja nicht krankt, aber eigentlich noch diese Hürde hat, über die sie nicht so einfach springen kann, dass sie sich ihrer eigenen Unzulänglichkeit an der Stelle oft nicht bewusst ist. Auch dass es keine eigene Vergänglichkeit gibt. Die KI hält sich ja wahrscheinlich für unvergänglich. Und wir Menschen sind ja auch, also jetzt werden wir ein bisschen philosophisch, aber das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Wir Menschen neigen ja dazu, aufgrund unserer Endlichkeit, die wir ja haben, wir wissen ja alle, dass es irgendwann vorbei ist, außer die mit der roten Mütze, aber alle anderen schon, das treibt uns natürlich auch.
Für die wird es ja gerne sich hochladen.
Ja, möglicherweise ja, die werden die Ersten sein, die das machen. Das, was du jetzt erzählt hast, also sprich die Abkehr von Aktivismus, weil ich immer so hektisch werde, oder Eskapismus, weil ich denke, ich kann das alles nicht mehr aushalten. Sind das denn diese neuen Lebensmodelle, die ja so geprobt werden überall und also Leben?
Aktivismus und Eskapismus?
Nee, im Gegenteil. Aktivismus und Eskapismus ist das Gegenteil von neuen Lebensmodellen, sage ich so. Ich sage, okay, wir Menschen versuchen irgendwie Work-Life-Balance-Themen und so weiter irgendwie unterzubringen und zu sagen, das sind jetzt so meine neuen Lebensmodelle und der Zeitgeist fördert das so ein bisschen. Wäre das ein Punkt, den wir ja auch erleben.
Also grundsätzlich muss man sich von jedem Kulturmodell muss man eskapieren. Auch von der Work-Life-Balance, weil es klappt halt nicht.
Ja.
Das ist der Punkt. Also du musst dir das so vorstellen. Das ist eben das Schöne, wenn man einmal mal die Grundzüge verstanden hat. Jedes kulturelle System kommt irgendwann in Konflikt mit deiner Lebenserfahrung. Egal wie schick das gemacht worden ist, früher oder später wird das passieren. Und dann musst du dir überlegen, wie geht's von hier weiter. Und ich denke, dass wir im Moment sehr viel eskapieren. Also ich finde, dass dieses ganze Binge-Watching und Doomscrolling und so weiter ist, also Katzenvideos, ich oute mich, Katzenvideos, ein Riesen-Eskapismus ist. Weil auch mit Work-Life-Balance geht ja nicht die Dichte des Lebens heute davon. Also wir brauchen ja eigentlich weniger Work, weil auch unser Privatleben so eine Dichte bekommen hat. Allein schon die ganzen Behörden zu bedienen. Also auch das Family Office heute. Da bist du schon mehrere Stunden in der Woche mit beschäftigt, das alles in Ordnung zu halten. Also deshalb finde ich auch Work-Life-Balance auch mittlerweile den Begriff, der greift es nicht mehr richtig, weil es ist nicht mehr, wenn du nicht workst, dann bist du nicht in Balance, da bist du dann im Bereich, die Lebensdichte als Privatperson oder als Familienperson aufrechtzuerhalten, dass dir das nicht um die Ohren fliegt. Das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit. Und wir denken immer noch, dass alles außerhalb der Erwerbsarbeit Hobby ist. Das ist nicht wahr. Auch Kindererziehung wird immer noch als Hobby angesehen, was man nach einer 40-Stunden-Woche irgendwie machen kann. Es ist schon lange nicht mehr, weil auch die Anforderungen an Kindererziehung eine enorme Dichte erfahren haben. Und deshalb sind diese Ideen von 40-Tage-Woche und so weiter, sind nicht faul, sondern ist einfach, dass der Privatbereich, Familienmanagement, administratives Management für das Privatleben einfach an Zeit und Einsatz und Wissen und sich reinfuchsen und das Hinkriegen auch zugenommen haben. Und das kriegt man kaum noch hin. Woran man das immer schön sieht, wie gesagt, an diesen Sollbruchstellen, davon werde ich dann aber auch erzählen, ist, welche Drogen Leute heimlich konsumieren, um das alles zu schaffen. Und es ist Wahnsinn, wie viel junge Familien auf Ketamin sind, um das hinzukriegen. Und wie viel Crystal Meth in Arbeitsbereichen eingesetzt wird, ganz normale Arbeitsbereiche, um das zu schaffen.
Okay, ne? Das war mir auch noch nicht bekannt.
Das sind dann eben, wie man, also wie eine englische Kollegin von mir sagt, das ist listening into social silence. Also, ne, du kannst lange da stehen und sagen, es müsste aber so sein. Und wir müssten so und so viel arbeiten und wir müssten so und so viel Kinderbetreuung haben. Aber guck dir mal an, wie die Leute es wirklich schaffen. Dann hast du eine Ahnung, wie es ihnen geht. Und dann weißt du auch, was sie im Urlaub brauchen.
Sind wir denn tatsächlich überhaupt in der Lage, aufgrund dieses Wissens oder dieser Erkenntnisse, die du jetzt auch ganz gut darlegst, Zukunft zu gestalten? Haben wir einen Einfluss? Können wir, also ist unser Verhalten maßgeblicher Faktor für eine Neugestaltung?
Wir haben diese, natürlich, schon immer, zu allen Zeiten. Ne? Sonst hätten wir keine Französische Revolution gehabt und davor auch keine Bauernkriege und keine Emanzipation und keine Arbeiterbewegung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also auch hier möchte ich nochmal die Ewigkeit anstellen. Es gibt nicht die Wahrheit in einer Gesellschaft, ne? Auch wenn das manche für sich verorten wollen. Die Wahrheit einer Gesellschaft entscheidet sich über den Diskurs. Und wenn du etwas als Person in den Diskurs reinträgst, das heißt, du machst einen YouTube-Kanal oder du printest T-Shirts mit irgendwie Katzen sollen Erbrecht haben oder keine Ahnung, dann öffnest du einen Diskurs. Und das ist die Art, wie du mit Veränderung anstößt, indem du sagst, ich habe hier eine Erkenntnis, ich habe hier etwas, was für mich in Schieflage gerät, ich habe hier etwas, was in den Ausgleich kommen muss, wofür wir bislang noch keine Referenz haben. Guck dir diese ganze Bewegung an von queeren Leuten. Das hat auch erst mit einem Diskurs angefangen, nach dem Motto, wir sind hier. Und das ist so und so. Und wir haben auch keine Lust mehr, im Heimlichen dazwischen rumzubabern, damit ihr euer richtig und falsch leben könnt auf unsere Kosten. Das machen wir nicht mehr. Ne? Auch da ist dann ein Ungerechtigkeitsempfinden entstanden. Und wenn die Zeit reif ist, machst du daraus einen Diskurs. Und dann versuchst du über den Diskurs die Deutungshoheit zu bekommen. Und so stößt du Veränderung an.
Also ich sehe, wir werden uns wahrscheinlich für eine zweite Episode verabreden müssen, wo ich ganz gerne mal mit dir das Thema, die Beziehung zwischen Diskurs und Echokammern diskutieren würde. Mhm. Das wäre sicher auch noch ein weites Feld.
Oh ja.
Manche denken ja, sie im Diskurs, dass sie sich im Diskurs bewegen und rufen einfach nur gegen die Felswand die ganze Zeit, glaube ich.
Das kann man auch relativ simpel unterscheiden. Wenn der Diskurs einfach nur zurück zu ist, ne? Ist das schon mal verdächtig? Und wenn die Person, die den Diskurs dann anführt, von allen die beste Position am Ende hat, auf Kosten von anderen Leuten, dann ist auch Gefahr im Verzug.
Mit dieser Warnung und dieser Erkenntnis würde ich ganz gern diese Runde schließen, weil das sollten ja quasi ein Teaser-Talk sein für die Keynote, die du halten wirst am 24. Juni um 10.20 Uhr in Berlin in den Design Offices am Humboldthafen. Ich freue mich sehr drauf, dass wir uns da wiedersehen. Wir werden dann sicher auch in der Diskussion über die Möglichkeiten des Tourismus sprechen, den Beitrag zu diesen Entwicklungen angeht. Für diesen Moment danke ich dir erstmal ganz herzlich. Christine Fratz, Zeitgeistforscherin im Travelholics Podcast. Danke, Christine.
Ja, vielen Dank. Ich danke.
Und für alle, die mehr hören wollen, die kommen am besten zu den VR-Innovationstagen nach Berlin oder sie nutzen die Live-Übertragung der FVW. Die werden nämlich live übertragen. Und für alle, die vielleicht während der VR-Innovationstage für 9 Minuten ans Mic wollen, es gibt noch ein paar Termine für die Travel Innovation Shortcasts, die ich dort aufnehme. Herzlich eingeladen, werde ich ebenfalls in den Shownotes verlinken. Bis dahin, bis bald, auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. I hear there's a march, we should go. Lost on this road, are there any real Sundays to find? Seeing, oh, you thought from the fires there's pain.